ist interessant. Ja, das bekommt man nicht jeden Tag dann auch zu sehen.
Eine Woche, die lang war, hart war.
Musst du dir da einfach durchboxen und ich glaube, dass mir das vor allem als Mensch auch extrem viel geholfen hat.
Es ist nur mehr Knochen auf Knochen, da ist nichts mehr dazwischen.
Der Druck wird immer größer auf die Politik.
In den letzten 10 Minuten wird das natürlich dann hektisch spannend nochmal.
Wenn nicht so ganz freundschaftlich, immer in Erinnerung.
Gut, also wollen wir noch Namen nennen?
Nein.
Ich möchte mich bei allen Defensivspielern, die jahrelang hinter mir grätschen, rutschen, kämpfen haben müssen, möchte mich entschuldigen.
Was war?
Einen wunderbaren Abend. Begrüße Sie ganz herzlich zu Talk und Tore, Ausgabe 536 an einem Sonntag, an dem es zu einer Premiere gekommen ist in der Admiral-Bundesliga. Das erste Mal wurde eine sogenannte Ref-Kamera eingesetzt. Das heißt, der Schiedsrichter hatte eine Kamera in seinem Headset und wir haben ganz neue Perspektiven gewonnen. Und dieses Thema ist natürlich heute auch bei uns in unserer wöchentlichen Talksendung Thema. Aber noch viel mehr haben wir doch einige interessante Gäste hier, die ich Ihnen sehr gerne vorstellen darf. Wir haben den Schiedsrichter Leiter Ali Hoffmann hier. Schönen Tag.
Hallo.
Erster Besuch hier bei uns im Studio. Dann freuen wir uns direkt aus dem Stadion in Wien-Hütteldorf Peter Packholt begrüßen zu dürfen. Austria Klagenfurt Trainer.
Hallo.
Schönen Abend. Der Kapitän des TSV Hartberg. Jürgen Heil. Hoffentlich wieder schön, wenn er jetzt noch nicht schön ist. Jürgen Heil.
Guten Abend.
Und mein geschätzter Kollege Sky-Kommentator Otto Rosenauer.
Servus.
Warum ist er nicht schön, Peter? Wegen der Niederlage, oder?
Genau so ist.
Okay, werden wir dann noch eingehen. Stressig gewesen, jetzt hierher zu kommen, oder ist sich alles gut ausgegangen?
Nein, es ist ohne Stress. Also ich mache mir da keinen Stress, weil ich jetzt ins Studio muss, sondern ich muss erst die Arbeit machen nach dem Spiel, die ganzen Interviews, nur mit der Mannschaft reden und dann in Ruhe dahergefahren.
Ja, und jetzt gibt es dann gleich einen Tee, weil frisch war es, haben wir gesehen und gehört.
Es wäre sehr nett, wenn das Kai noch hat, das ein Tee hat.
Das werden wir schaffen.
Mit oder ohne Rum, ist die Frage.
Ohne Rum.
Okay.
Ich muss noch nach Klagenfurt fahren.
Ja, das ist eine längere Autofahrt. Also wir schauen, dass wir den Tee bekommen. Da jetzt sich alles ausgegangen. Ali, Sie waren heute im Stadion mit dabei auf unserem Übertragungswagen, haben die Bilder angesehen. War es für Sie stressig?
Ja, durchaus, aber es war ganz cool. Es war irrsinnig warm im Übertragungswagen, ziemlich heiß, aber coole Erfahrung, ja.
Ja, wie stressig war auch die Vorbereitung, dass es dann schlussendlich wirklich heute auch alles funktioniert hat, alles das Headset gepasst hat, auch alles auf den Platz gekommen ist?
Natürlich, es war über Wochen jetzt vorbereitet, dass wir das so hinbekommen und war dann kurz ein bisschen nervös beim Aufwärmen, wie der Schiedsrichter dann damit gelaufen ist und gemerkt, okay, es sitzt nicht ganz fest. Da sind wir im Überhang gesessen und dachte, oh Gott, hoffentlich geht alles gut. Aber der Stefan hat das irrsinnig gut gemanagt in der ersten Halbzeit und zu Spielbeginn und in der zweiten Halbzeit war es dann wesentlich besser.
Ja, wir werden mit Stefan Ebner dann auch noch sprechen im Laufe dieser Sendung. Dann kann er uns auch noch erzählen, wie es für ihn eben gewesen ist heute mit dieser neuen Technologie. Jürgen, sind Sie grundsätzlich ein Fan von solchen Innovationen, dass man den Damen und Herren zu Hause auch einmal überliefert, wie es für Sie jede Woche auf dem Platz ist?
Ich glaube, dass das schon was Gutes ist, weil viele können sich ja nicht hineinversetzen, wie das am Spielfeld abläuft. Und ich glaube, dass sie dann einen ganz anderen Einblick kriegen und auch das besser dann fühlen können, was wir Spieler ja am Platz erfüllen.
Peter, die Frage haben Sie heute schon des Öfteren bekommen, ob Sie sich heute anders verhalten würden, ob dieser Kamera. Die Antwort war immer die gleiche. Nein, warum auch, oder?
Warum? Ich weiß nicht jetzt, warum ich mich anders.
Aber haben Sie es Ihren Spielern vielleicht gesagt, dass die sich anders verhalten sollen?
Gar nicht.
Ja, vor allem, ich finde, der Marc Janko hat es richtig gesagt, es ist ja nicht so, dass sonst keine Kameras im Stadion sind, oder? Es sind ja auch bei vielen Spielen die eine oder andere vorhanden. Also von daher und vom Schiedsrichter her. Sie waren ja nicht am Platz.
Ich glaube eher für den Schiedsrichter ist andere Belastung gewesen. Belastung in dem Sinn, weil sie was Neues ist. Jetzt hat der da diese Kamera und ich glaube, dass der Stefan Ebner da schon, ich glaube, in seiner Wahrnehmung bei gewissen Entscheidungen doch, sage ich jetzt einmal, vorsichtiger war oder was, weil er eben mit dieser Kamera, das ist halt ein Ding, wo du natürlich aufpassen musst, was genau jetzt pfeifst und so weiter und die Leute kriegen das mit. Also ich glaube, dass es für Stefan Ebner nicht einfach war, dieses Spiel so mit dieser Kamera zu leiten.
Aber sind Sie grundsätzlich ein Freund davon, dass das transparenter wird, die Kommunikation?
Also ich bin im Gegensatz zum Heili. Ich weiß halt nicht, was das bringen sollte. Man ist vielleicht für die Zuschauer schön, aber Oder ich habe ja jetzt noch, ich habe noch keine Erfahrung geschaut, ich habe jetzt nicht gesehen, ob, als Zuschauer, wie das da jetzt abläuft und ob das was bringt in der Zukunft oder nicht. Ich glaube, das müssen dann andere entscheiden.
Ja, es war so gemeint, glaube ich, eher für die Zuschauer, glaube ich, interessant, für die Spieler oder als Schiedsrichter jetzt da.
Ist es ja Alltag.
Weiß nicht, in dem ob, Sinne. Ob das jetzt was bringt, vielleicht eher von der Wortwahl, dass noch besser aufpassen, aber ansonsten glaube ich, dass das jetzt nicht
Unterschied. Kann man sich so vergleichen wie beim Skifahren, die was dann, wo der Läufer vorher fährt und das Kamerakind fährt.
Neue Einblicke für die Zuseherinnen und Zuseher. Spannend das Ganze.
Aber wenn Sie bitte noch keine Bilder gesehen haben, dann holen wir uns doch die ersten einmal dazu. Der Trainerkollege von Rapid, der Co-Trainer Stefan Kulowitz, hat nämlich gelb gesehen.
Ja, also erwartet oder ja? Gut. Eins, zwei. Meine Entscheidung passt. Könnte. Jungs, ihr müsst sagen, ob ich kommen muss oder nicht, ob es notwendig ist.
Ja.
Ja, Stefan Kulowitz. Kulowitz, warte, gelbe Karte. Eine
gelbe draußen auf der Bank, okay?
Braucht er nicht. Oder so. Ruhig. Sie können gehen, ich rede mit ihm. Provozier mich jetzt nicht!
Also da gab es die Kommunikation mit dem vierten Assistenten und offensichtlich auch mit dem Herrn im Videoraum, ob es notwendig ist, dass er hinausgeht und dem Co-Trainer die gelbe zeigt. Der Cheftrainer ist gleich mal weggeschickt worden, Peter.
Ich weiß auch gar nicht, warum das der Kulo jetzt da die gelbe Karte
hat. Das wäre eine Frage gewesen auch.
Ja. Und was vor allem, ich verstehe jetzt nicht, wieso das der Stefan Ebner da jetzt da sagt, provozier mich nicht.
Na, Frank.
Wegen was provozieren?
Dann fragen wir mal nach, weil er steht nämlich schon bereit. Das war jetzt nicht der geplante Einstieg in dieses Gespräch mit Stefan Ebner. Aber wenn da so viele Fragezeichen sind, dann gehen wir doch gleich daran. Als erster schönen Abend an Sie. Danke, dass Sie immer noch da sind. Ist ja ein intensiver Tag für Sie gewesen, schon zum Mittag verkabelt worden und jetzt auch die diversen Interviews nach dem Spiel. Also bitte helfen Sie uns und vor allem Peter Backholt. Was war gemeint mit der Provokation und wieso hat er dann schlussendlich gelb gesehen?
Ja, zunächst einmal herzliche Grüße ins hoffentlich gut beheizte Studio. Die Situation mit Stefan Kulowitz war so, dass der vierte Offizielle eine übertriebene Kritik wahrgenommen hat. Für mich nur die Rückfrage am Feld, nicht an den VAR, sondern an meinen vierten und an den Assistenten, ob die gelbe jetzt in der 90. Minute hier gelb, ob sie notwendig ist. Ich habe die Situation dann nicht mitbekommen, was der Anlass für die Kritik war. Und beide haben mir dann bestätigt, dass die Kritik übertrieben war und somit Stefan Kulowitz mit gelb zu verwarnen. Der Grund, warum ich gesagt habe, bitte provoziere mich nicht, war eine Handbewegung so in die Richtung, ja komm, gib sie mir. Und das war mir ein bisschen too much und da wollte ich einfach nochmal ein Zeichen setzen.
Geht in Ordnung?
Ja, das darf er nicht. Also das ist in Ordnung.
Dann vielen lieben Dank mal für diese Ausführungen. Jetzt haben wir schon ganz kurz über dieses Thema gesprochen, inwieweit das vielleicht heute für Spieler und für Trainer anders gewesen ist. Und auch da hat Peter Backholt gemeint, er könnte sich vorstellen, dass es vor allem für Sie eine ganz andere Situation war, weil Sie ja dann vielleicht doch das ein oder andere mal mehr überlegen, was man sagt und wie man auch auftritt. Haben Sie das so empfunden?
In der Spielleitung tatsächlich nicht. Der große Unterschied war vielleicht, dass durch das Setup vielleicht ein bisschen mehr Gewicht am Ohr war. Ich habe es hin und wieder mal verloren und das war vielleicht dann in einer oder anderen Situation, speziell bei den schnellen Kontern, störend. Aber wir haben da eine Lösung gefunden in der Halbzeit, damit das wirklich auch top sitzt. Und ich glaube, es war einfach wichtig, hier auch diese Einblicke dem TV-Zuschauer zu ermöglichen und auch in weiterer Folge auch für uns in der Analyse, glaube ich, neue Blickwinkel und ja, da waren wir offen und ich denke, es war ein gutes Projekt heute.
Werden auch Sie persönlich das für sich auch verwenden, für die eigene Spielanalyse? Wie bin ich aufgetreten, wie habe ich die kritischen Situationen auf dem Platz geregelt?
Definitiv, also es wird jetzt das Bildmaterial dann hoffentlich zur Verfügung gestellt und werde das auch mit meinem Mentor, der mir zur Verfügung gestellt worden ist vom ÖFB, auch nutzen für die Analyse, um hier vielleicht auch ihm nochmal besser zu zeigen, wie kommuniziere ich in Stresssituationen, wie löse ich einzelne Situationen und deswegen war unser Auftrag heute einfach, das so authentisch wie möglich zu machen. Kann auch hier an dieser Stelle schon sagen, wir Schiedsrichter haben uns 90 Minuten so, also haben so amtiert, wie wir es jedes Mal machen würden. Ich glaube, das können der Peter Backold und Jürgen Heil im Studio auch bestätigen. Also es war von der Kommunikation genauso direkt wie aus sonst. Und ich kann auch sagen, von den Spielern hatte ich nicht das Gefühl, dass jetzt hier einer mit den mit einer gewissen Vorsicht agiert, sondern in der Emotion ist es einfach so, dass das kein Thema sein sollte.
Jürgen, haben Sie das Gefühl, das Empfinden gehabt, dass Stefan Ebner, so wie Sie eben ihn auch kennen, heute sich verhalten hat? Und wie kennen Sie ihn grundsätzlich? Sind Sie jetzt einer, der sich auch auf die unterschiedlichen Schiedsrichter anders einstellt? Weil bei einem geht vielleicht ein bisschen mehr, beim anderen vielleicht ein bisschen weniger.
Zum Ersten, ich glaube, der Stefan ist sowieso ein sehr direkter und spricht das auch immer klar an am Platz. Ich glaube, dass er sich da jetzt nicht anders verhalten hat. Ich war jetzt da nicht im Stadion oder habe das hautnah. Ich glaube, da ist der Peter der bessere Ansprechpartner. Zum Zweiten ist es so, bei Schiedsrichter, ich glaube, durch die Jahre kennt man jeden Schiedsrichter schon sehr gut. Da weiß man, mit den anderen kann man vielleicht ein bisschen mehr kommunizieren, mit anderen weniger. Aber wirklich so explizit auf einen vorbereiten tut man sich jetzt als Spieler nicht.
Dürfte ich nur eine Frage stellen an den Ali Hofmann, weil es ist ja natürlich dann das Spiel besetzt worden. Warum ist die Wahl auf Stefan Ebner gefallen? Was war da der Ausschlag dafür oder inwiefern hat man sich da beraten?
Ja, wir haben natürlich geschaut, dass wir einen Schiedsrichter nehmen, der eine gewisse Affinität zu so einer Sache hat. Du hast überall Schiedsrichter sind Persönlichkeiten, du hast Leute, die sind ein bisschen konservativer in ihrer Denkweise, Leute, die sind ein bisschen moderner. Das waren dann mehrere Kandidaten tatsächlich zur Auswahl. Der Viktor hat sich dann für den Stefan entschieden und mich gefragt, ob das für mich passt. Ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall ist eine gute Idee. Der Stefan verkörpert für uns die neue Generation der Schiedsrichter, die kommt, wo viel Potenzial da ist und retrospektiv, muss ich sagen, haben wir alles richtig gemacht. Ich muss auch dazu sagen, vielleicht, weil er es kurz angesprochen hat, in den ersten Minuten hat man gemerkt, dass ihm das rausfällt. Ja,
und er hat
das
selber immer wieder den Griff zum Ohr, hat man immer wieder gesehen. Zum Ohr
und hat versucht und da hätte es sicher den einen oder anderen Schiedsrichter gegeben, der gesagt hat, okay, jetzt pfeife ich drauf, ich gebe es jetzt raus. Sorry fürs Wortspiel. Ich gebe es jetzt raus, weil es irritiert mich so sehr. Und er hat dann weitergemacht ist auch nicht selbstverständlich. Mhm. Ja. Spricht auch für ihn.
Ja.
Ja. Viktor Kasai haben Sie angesprochen, den Technical Director, der sich dann für Stefan Ebner entschieden hat. Weil Ihnen Jürgen den Ball so zugespielt hat, Peter, habe ich natürlich nicht vergessen.
Aber schlecht gespielt.
Wieder mal ein Föhlpass.
Was für ein Typ Schiedsrichter ist Stefan Ebner? Auch an Sie die Frage, haben auch Sie als Trainer so in Ihrem Kopf, wie gesagt, ja, beim Ebner geht das und beim Lechner vielleicht das und beim Gieshammer muss man da aufpassen? Oder ist das gar nicht so? Ist das für Sie jetzt grundsätzlich kein Thema? Sie sind so, wie Sie sind.
Man muss auf alle Schiedsrichter aufpassen, weil jeder pfeift nach seinen Ermessen und nach seinen Entscheidungen. Nein, aber was mir so aufgefallen ist, bei der Aussage am Anfang hat einem das
irritiert,
gestört, ja. und dann bin ich trotzdem der Meinung, okay, die Kamera hin und her, aber ich glaube, es hat ihm trotzdem irgendwo im Spiel beeinflusst. Nicht, dass jetzt da eine Entscheidung war, die was jetzt da über das, was wir jetzt großartig reden müssen, aber ich glaube, für ihn selber war es sicher nicht einfach, wenn da auf einmal die Kamera jedes Mal beim Urwaschel um und um hupft oder nicht. Und darum glaube ich, dass da schon der Schiedsrichter irgendwo nicht ganz, wie soll ich sagen, würde jetzt nicht sagen, konzentriert oder was, aber es waren eh keine Entscheidungen, die was jetzt dadurch geändert werden. Aber es war sicher nicht angenehm, sagen wir es halt so, in der Weise, wenn das Gerät da und dann beim Urwaschel umfällt.
Ja, umso mehr schätzen wir die Bilder und auch das Tonmaterial, das wir überliefert bekommen haben, dass Sie da das über 90 Minuten getragen haben. Stefan, das Thema Transparenz, und das soll ja ein Schritt dahingehend sein, dass es eben auch für die Damen und Herren zu Hause, die jetzt nicht jeden Tag auf dem Platz stehen und wissen, wie die Kommunikation läuft, ein Schritt sein, da noch mehr Einblick zu bekommen. Sind Sie da, Ali hat gesagt, Sie sind affin, was dieses Technikthema etc. betrifft, sind Sie da eben ein Fan davon? Weil zum Beispiel in anderen Sportarten, ich sage jetzt American Football, ist es ja gang und gäbe, dass auch im Stadion laut gesagt wird, wofür sich der Schiedsrichter entschieden hat oder Entscheidungen erklärt. Sehen Sie auch das in Zukunft?
Ich glaube, Entschuldigung, auf jeden Fall ist es einfach, glaube ich, heute wichtig gewesen, einmal einen Perspektivwechsel zu bekommen für einen TV-Zuschauer. Einen irrsinnigen Mehrwert, diese Kommunikation und auch den Blickwinkel, den ich am Spielfeld habe, auch zu erkennen. Und ich glaube, dass den größten Mehrwert haben wir, wenn wir dadurch entweder viele Fußballbegeisterte neu dazugewinnen können oder in unserem Fall natürlich idealerweise der eine oder andere sich entscheidet, jetzt Schiedsrichter zu werden und das wäre natürlich für uns der Idealfall.
Ja, dann kann man das in das Motivationsvideo dann vielleicht reinschneiden, was da heute...
Man muss schon wieder lachen, weil ja. Da jetzt haben wir wieder eine Sache, wo wir wieder mehr diskutieren können am Sonntag oder halt am nächsten Tag.
Aber sonst wäre es ja auch fad.
Ja, Fußball wird nie fad.
Ja. Stefan, Sie frieren, ich möchte Sie nicht allzu lange aufhalten. Eine Alles letzte gut. Frage noch dahingehend, weil wir den Chef heute da haben, Ali Hoffmann. Wir werden generell über die Entwicklungen im Schiedsrichterwesen sprechen, auch über Viktor Kasai, den Technical Director, der ja vor eineinhalb Jahren gekommen ist. Wie haben Sie die Entwicklung in den letzten eineinhalb Jahren gesehen und wo sagen Sie, okay, da sind Punkte, wo man auch noch ansetzen kann?
Ich als doch noch relativ junger Schiedsrichter in dieser Liga in Österreich kann es natürlich nur begrüßen. Viktor Kasai ist eigentlich zu der Zeit gekommen, wo meine internationale Karriere auch gestartet ist und man merkt einfach schon, was in den letzten eineinhalb Jahren in Richtung Professionalisierung, was die Vorbereitung, die Nachbereitung auf Spiele angeht, sind wir einfach wirklich nicht nur einen Schritt, sondern doch mehrere Schritte nach vorne gegangen. Das sieht vielleicht jetzt für den einen oder anderen in der Emotion oder wenn man eine falsche Entscheidung trifft, wird man sagen, ja, es hat sich nichts verändert, weil man natürlich nur an diesen Entscheidungen gemessen werden. Aber wenn man das Große und Ganze sieht, glaube ich, wird jeder, der im Fußball in Österreich sich intensiv beschäftigt, merken, dass es eine doch gute Weiterentwicklung gegeben hat, die man natürlich Tag für Tag müssen wir daran arbeiten, dass wir alle besser werden. Das fängt an beim Staff Spitzensport mit Ali an der höchsten Stelle und natürlich auch mit Viktor. Der Austausch ist ja wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau und natürlich für mich in meiner Situation, wo ich glaube ich noch sehr, sehr viel lernen kann, viel für die Zukunft auch mitnehmen kann, kann ich natürlich von so einer Persönlichkeit im Schiedsrichterwesen nur profitieren.
Ja, und was wir jetzt auch schon ein paar Jahre beobachten dürfen, ist ja der VAR. Da, Sie können sich auch ganz kurz halten am Ende. Grundsätzlich, Sie als Schiedsrichter sagen, Sie hat mein Leben erleichtert oder vielleicht gar nicht mal so sehr manchmal?
Es hat sein Für und Wider natürlich, sind Spiele dann noch einmal anders, wenn man schaut, okay, man hat jetzt noch zusätzlich wem am Ohr, aber wenn ich die eine Situation heute hernehme, in der, glaube ich, 48. Spielminute, Tor, ja, nein, Strafstoß, ja, nein, war es doch gut.
Haben wir vorliegen, wenn Sie wollen, können wir nochmal gemeinsam drauf schauen.
Sehr gerne.
Ja, das würde mich interessieren, aber ich habe es auch gehört.
Delay, Stefan.
Delay.
Strafstoß ist damit sicher keiner, weil er den Ball spielt. Sie checken, ob der Ball drinnen war.
Stefan, check complete, der Ball ist vor der Linie
gekehrt. Ist alle, kein Tor.
Strafstoß Danke, davor ist clean.
Klar Ball gespielt.
Ja, also Ball haben Sie dann angerufen, um eben auszudrücken, dass es klar Ball gespielt war für Sie. Und dann hat eben der Keller... Sagt man nicht, darf man nicht sagen, gell? Keller hören Sie echt so gern.
Also die erste Situation war gesagt, die Situation mit Seidel aus meiner Position und das sieht man ja, das ist das Interessante, dass man das jetzt auch auf den Bildern dann mit der Refcam einfach sieht, war aus meiner Position klar zu erkennen, dass der Ball gespielt worden ist, der Spieler Seidel versucht auch gleich wieder aufzustehen. In weiterer Folge, die sicher schwierigere Situation war für den Assistenten zu erkennen, ist der Ball im Tor oder nicht. Wir haben ja keine Torlinientechnologie in Österreich und dadurch liegt die Entscheidung zunächst einmal beim Assistenten am Spielfeld und in weiterer Folge muss der VAR das einfach checken und ich glaube, der Check ist super schnell gegangen, es war einfach eine klare Kommunikation, wie man es auch hört und ja, großes Kompliment da auch an den doch noch sehr jungen Videoschiedsrichter Jakob Semmler, der aus meiner Sicht heute auch einen super Job gemacht hat und sollte an dieser Stelle auch einmal erwähnt werden, weil wir natürlich zum Teil oder sehr oft auch berechtigte Kritik erleiden. Aber wenn diese Entscheidungen korrekt sind, können wir doch alle zufrieden sein.
Dann vielen lieben Dank. Jetzt lassen wir Sie wirklich in Ruhe. Auf zum Tee und in die Badewanne oder was auch immer wärmt.
Dankeschön. Danke.
Tschüss. Danke, Stefan Ebner. Schönen Abend noch.
Der Keller ist im Erdgeschoss.
Hat sich aber irgendwie so, ich entschuldige mich vielmals, aber es hat sich irgendwie so eingebürgert.
Ja, das ist aber aus Deutschland. Der
okay. VR-Raum, Beobachtungsraum.
Video Operating Room, ja.
Video Operating Room. Wie man es halt sagt, Peter, im Neudeutschen, oder?
Ja. Oder oft in Wien-Meidling. Genau. Fast fertig.
Aber zufrieden hat er alles gut gemacht, oder?
auch jetzt in dem Interview oder sowas, wirkt immer sehr,
der Stefan
sehr,
jetzt.
Genau, sehr ruhig und gefasst und war, wie gesagt, auch mal spannender, die Kommunikation zu sehen, wie hoch das Stresslevel da auch ist, innerhalb von wenigen Sekunden etwas entscheidend.
Das war etwas, was ich heute auch wahrgenommen habe. Für mich war es ein bisschen, ich habe teilweise sogar fast das Gefühl gehabt, dass für die Zuseher oder auch für den, ich war ja mit dem Uwe König im Übertragungswagen, auch für die Kollegen von Sky, dass fast die Kommunikation noch interessanter war als jetzt dieser Kamerablickwinkel, weil du hast ja oft die Kamera, die ja ungefähr auf Spielfeldhöhe auf der Seite steht und das ist ein ähnliches Bild teilweise. Natürlich, wenn dann so Situationen sind, wo Spieler in die Nähe kommen, das haben wir auch gehabt, wenn man dann redet, dann ist das schon sehr aufregend, aber die Kommunikation ist total faszinierend und man muss halt schon sagen, Schiedsrichter bringen auf dem Level schon Höchstleistungen, ja. Der hat 5 Leute im Ohr, die miteinander reden, muss gleichzeitig mit den Spielern muss extrem viele Reize gleichzeitig verarbeiten können. Und da musst du schon, wir haben mal bei uns in einem Vortrag, den wir gehalten haben für Talente-Schiedsrichter gesagt, wenn du Spitzenschiedsrichter werden möchtest, heutzutage musst du extreme physische und psychische Kapazitäten haben. Früher hat man gesagt, beim Bundesheer musst du eine Neunertauglichkeit haben. Ja. Das sind die wirklich guten Schiedsrichter auf dem Top-Niveau, weil die in der Lage sind, über langen Zeitraum auf 180 Puls mentale und körperliche Höchstleistungen zu erbringen, ohne zu versagen.
Wie viele Leute sind dann noch im Raum gewesen, nachdem das so vorgegeben wurde, oder sind alle weggelaufen?
Was denn?
Na, wegen den Anforderungen ist ja dann doch nicht so einfach.
Nein, ich glaube, das ist eine coole Herausforderung. Ich glaube, es ist ja nicht umsonst, wenn man sich anschaut, bei uns die Schiedsrichter, die haben ja alle auch einen normalen Job. Ja. Mhm. Und die
vergessen
meisten,
oft viele.
Das vergessen oft viele, ja. Und die meisten Schiedsrichter haben einen extrem guten Job. Das kommt ja nicht irgendwo her. Wir haben Leute bei uns in den Reihen sitzen, die sind Bankdirektoren, Ärzte und so weiter. Ja. Da musst du ja gewisse Kapazität haben.
Ja,
wie viele Spieler sind mental auf dem Level, dass sie Bankdirektoren und Ärzte werden? Ja.
Vor allem, ich glaube, Stefan Ebner war jetzt auch wieder unterwegs, ne, hat, glaube ich, U17-Turnier gepfiffen. Nordirland gegen Schottland, England und so weiter und so fort. Also da geht dann schon auch der Urlaub drauf.
Möchten Sie noch
was? Hast du das jetzt gehört?
Ja, ich habe schon gehört.
Ich kurz so kurz.
Ich habe die angeschaut. Was habe ich gesagt,
Falsches? Nein, die Bankdirektor war noch.
Ach so.
Nicht viel Spieler dabei.
Nein, ich möchte sagen, der Parallel.
Er war ja Leichtathlet, man muss.
Ja, sehr erfolgreicher.
Parallel zu dem, dass man halt in der Bundesliga amtiert. Ja, wie viele Spieler wird es geben, die genauso Bundesliga 1 am Wochenende gehen, ja, und trotzdem unter der Woche Bankdirektoren sind?
Ja, ist unmöglich eigentlich.
Ist ein Wahnsinn.
Ja. Also bevor wir noch weiter eintauchen, wollen wir uns, weil es eben so spannend war, was die Kommunikation betrifft, aber eben auch diese einzigartigen Bilder, noch einmal ein Best-of, wenn man das so sagen kann, und auch ein bisschen die technischen Hintergründe zu uns in die Runde dazu mit einem wunderbaren Beitrag von Markus Klima.
Stefan Ebner und seine Perspektive. Besondere Einblicke.
Ich hab doch gesagt, Stefan, komm her! Komm her! Du hast den Ellbogen zu weit oben, das ist gelb. 34 gelb.
Erstmals in Österreichs höchster Spielklasse im Einsatz. Die Refcam. Bereits heute Vormittag bekommt Stefan Ebner in seinem Hotelzimmer Besuch von DFB-Schiedsrichter Nikolas Winter. Er hat die Idee und in Zusammenarbeit mit Riedel Communications wird die Refcam geboren.
Das ist die Cam tatsächlich, auch in ihrer Originalgröße, die wiegt so ungefähr 6 Gramm, sodass du dein individuelles Ohrstück, was du ja vom Headset sowieso hier trägst, ganz einfach nehmen kannst. Mhm.
Minimaler Aufwand. Maximaler Mehrwert.
Da ist eigentlich das Headset ist ja jedes Mal so befestigt und die Kamera hat minimales Gewicht, also eigentlich kein Problem.
Das ist das Schöne ja gerade daran, wir haben das ja versucht so zu entwickeln, dass es wirklich was ist, was von Schiedsrichtern für Schiedsrichter gedacht ist.
Und nun wird es ernst. Noch ein wenig ausruhen und dann kann es auch schon losgehen.
Du machst dein Spiel. Und wenn irgendwas sein sollte, dann freue mich, kommst du einfach genau.
Vielen Dank.
Danke. Super.
14.45 Uhr. Stefan Ebner und sein Team kommen im Allianzstadion an. Von jetzt an ist bis zum Anpfiff um 17 Uhr alles minutiös durchgetaktet. Anpassen. Sky-Interview-Termin inklusive der ersten Einblicke. Aufwärmen. Es kann losgehen.
Jungs, bevor wir rausgehen, 13. Runde, Captain's Talk ist eh klar, Matthias und Thorsten, ja?
Blau oder gelb?
Seite der Ball, gedreht, habt ihr vorhin. Okay? Viel Erfolg, alles Gute, Erfolg. Jetzt seid bereit, Jungs, ja?
Ja, passt. Alle, ja. Alle Zeit.
Deine Pass?
Ja.
Dann fangen wir an.
Rapid dominant, die frühe Führung. Alles in Ordnung beim Tor, 1-0 Burgstaller, notiert. Es heißt, stets hellwach zu sein. Aber nicht immer kann ein Schiedsrichter jede Szene genau im Blick haben. Auch dafür ist die Refcam im Einsatz, um genau das darzulegen.
Ich hab genau gesehen, was war, aber das ist kein Foul und du bist ruhig, okay, bitte. Draufschalten, okay, das Abstrich. Das habe ich nicht gesehen, da tut mir leid. Aber okay, passt. Aber ein bisschen aufpasst, was kommt. Alles gut.
Mittendrin, in Bild und Ton. Profifußball heute, das heißt volle Konzentration. Ruhe bewahren in Stresssituationen.
Jakob spricht, ich bestätige die gelbe Karte für das Foulspiel. Passt.
Vorsicht, Jungs.
Das Schiedsrichterteam und nicht zuletzt der VAR. Fußball ist Teamwork.
Passt. So spielt. Gut, Steine, gut mitgeholfen, Peppi auch. Anfangsfarbe gekehrt, war sehr gut. Bin ich da für das.
Szenen sehen und bewerten. Unmittelbar vor dem Ende bleibt nichts unversucht. 0-2 aus der Sicht von Austria Klagenfurt. Es gilt, erhitzte Gemüter zu beruhigen. 18:54 Uhr. Stefan Ebner pfeift ein besonderes Topspiel am Sonntagabend ab.
Ich muss sagen, ein bisschen ungewohnt ist es schon, dass er da mit einer Kamera rumrennt, aber schlussendlich merkt man eigentlich nicht speziell, dass er eine Kamera hat, die Spieler ganz normales Verhalten.
Keine Ablenkung, einmalige Eindrücke. Die Refcam in der österreichischen Bundesliga.
Also ganz tolle Bilder. Otto, inwieweit findest du es auch spannend, dass es von einem DFB-Schiedsrichter entwickelt wurde, die ganze Geschichte? Also offensichtlich...
Der hat sich Gedanken gemacht.
Ja, oder ist es vielleicht nicht bei allen Schiedsrichtern, aber viele, wie gesagt, haben auch das Bedürfnis offensichtlich, da transparenter zu agieren.
Ja, also ich meine, ich darf ja auch Fußballspiele kommentieren und oft wird dann auch gesagt, oder auch bei Schiedsrichtern, der hat nie Fußball gespielt oder ist immer ein Vorteil, wenn man den Sport ausgeübt hat. Ich glaube, in dem Fall geht es eigentlich nicht besser, dass der Schiedsrichter dann genau weiß, was es bedarf. Wir haben gesehen, beim Stefan Ebner war halt ein bisschen unangenehm am Anfang, dass es runtergerutscht ist, aber wer, wenn nicht den Schiedsrichter, weiß es dann am besten, das dann auch so zu inszenieren.
Im Gespräch mit Simon Seidel, Peter, haben wir auch gehört, da hat er sich offensichtlich in der Wahrnehmung als erster geirrt, das heißt, da war er relativ direkt und dann, als es ihm erklärt wurde, konnte er aber auch den Fehler, unter Anführungsstrichen, oder halt die falsche Wahrnehmung zugeben. Wie haben Sie das empfunden?
Ja, man hat ja beim Simon die Reaktion gesehen, der hat nicht einmal gewusst, um was das da gegangen
ist. Matthias.
Der hat ja nicht einmal gewusst, um was das da jetzt im Moment gegangen ist, nicht? Aber da sieht man halt, gleich wieder entschuldigt und damit geht's weiter.
Ja, zwei gelbe Karten haben wir jetzt auch in diesem Beitrag gesehen. Ja, eine davon hat sie nicht so glücklich gemacht.
Nein, die gelbe Karten für den Robertsch, völlig überzogen. Robertsch gewinnt das Kopfballduell ohne. Er hat dann, wir haben es ja von heraus gesehen, was er getan hat, Ellbogen. Ja, welcher Ellbogen? Da war weit und breit kein Ellbogen. Dass der Robertsch natürlich die Hände mitnimmt und den Ball wegköpft, ist klar. Aber mit dieser Entscheidung war ich nicht glücklich. Aber gut, Gott sei Dank hat der Robertsch dann Kleber weitergespielt und nicht, dass da zu einer gelb-roten gekommen wäre. Es waren vielleicht ein, zwei Situationen dabei, wo er noch einmal so eine Art Foul spielt. Das war dann gelb-rote gewesen und das war dann eigentlich unfair gewesen, weil diese erste gelbe Karten war einfach nicht zum Game.
Ja, würde mich auch interessieren, weil wir während des Beitrags schon ein bisschen diskutiert haben.
Wir können uns
haben.
Das noch einmal gemeinsam ansehen. Otto, du kannst ja gerne, wie du es kommentiert
hättest. Nein, überhaupt nicht. Mich würde interessieren die Meinung von Jürgen Heil, weil der natürlich ein Spieler ist und auch immer wieder in Kopfballduelle geht. Und Peter, ich glaube, Sie haben es richtig gesagt, bei einem Kopfballduell, da geht man eben hoch.
Solange es
bei Tätigkeit ist.
Es geht ja gar nicht. Ich probiere einmal zum Springen oder einen Kopfball zu machen, ohne dass du die Hände mitnimmst. Das ist ja praktisch unmöglich. Und ja, ich glaube, in der Situation hat es der Peter richtig gesagt. Es ist halt bei Weiden kein Gelbe. Es ist ein Wort, kannst du ja reden, ob es überhaupt ein Foulspiel ist.
Ja. Das ist ganz normal. Der Robert, aus der Sicht der Janik, stellt den Körper nur rein, springt hoch und hat den linken Ellbogen herunter. Der hat weder Gesicht noch sonst irgendwas. Also ich verstehe nicht, wieso dass er da jetzt gleich auf Gelb entschieden hat. Also.
Ich glaube, was da auch eine Diskussion immer wieder ist.
Ja, man sieht es jetzt wieder. Aus.
Was natürlich die Schiedsrichter anbelangt, betrifft, man sagt dann immer regelkonform natürlich, dass die Schiedsrichter, möchte jetzt überhaupt nicht dem Stefan Ebner einen Vorwurf machen, aber dass allgemein der Tenor ist, es ist sehr, der manch einer ist sehr spitzfindig, es gibt diese Regel, oder dass man eben sagt, ist es natürlich, was eben zum Bewegungsablauf dazugehört. Ich glaube, das ist da ganz schwierig auch für Schiedsrichter, da dann richtig zu entscheiden, weil es natürlich dann auch eine Bewertung gibt. Ist das jetzt gelb? Ja, laut Regel ist das gelb. Weiß ich nicht. Also ist ja auch zwischen den Schiedsrichtern, wird oft diskutiert.
Ich erkläre das ein bisschen anders jetzt da. Beim Schießen, was macht der Spieler beim Schießen, wenn er schießt?
Eine Ausholbewegung.
Na, so ist es. Jetzt kannst du jetzt, ja. Und genauso ist es beim Kopfball, bei dieser Aktion, er geht zu dem Ball.
Nein, mir ist es eh klar.
Also. Springt normal jetzt da hoch zu dem Ball. Man hat es jetzt zwar gesagt, er trifft ihn, aber das ist von der Bewegung eine ganz normale Bewegungslehre. Und weder Absicht noch sonst irgendwas. Und genauso müsste das dann beim Schießen, weil wenn da oft beim Schuss, wenn Spieler schießen,
wir erinnern uns, Spieler von
automatisch
ihnen,
die Hände draußen.
Ein Spieler von Ihnen hat damals rot gekriegt. Ich möchte jetzt ja nicht wieder das Thema aufmachen, können Sie sich erinnern, wo er durchgezogen hat damals.
Achso, ja gut, damals ja. Unser Amerikaner gegen Austria Wien.
Nein, also, das war das Beispiel.
Gegen Austria Wien, ich kann mich auf die Szene erinnern. Ne?
Ja. Ja,
der schießt und genau. Kommt, steigt dann im Schuh, in der Schussbewegung und trifft den Spieler.
Nein, dann ist eine natürliche Bewegung jetzt in dem Sinn. Eben die Sinnhaftigkeit dahinter. Das wollte ich nur. Also mit
dann aber vor allem, wenn man die Szene dann auch noch sieht, was soll der Spieler, der kann sich ja nicht unter dem Schuss können. Der Gloria Amanda war
das. Gloria Amanda, genau. Georg Teigl, glaube ich, war es, der damals draufgeschrieben ist. Aber Ali, es gibt ja immer einen Schiedsrichterbeobachter, der auch vor Ort dort ist, der dann auch danach gleich den Weg in die Schiedsrichter der Kabine sucht, wo es nämlich auch noch den ersten Austausch gibt. Darf man sich das dann ähnlich vorstellen? Werden dann die Szenen auch so aufgearbeitet oder wie darf man sich das zu Hause vorstellen?
Nein, im Endeffekt geht der Beobachter dann in die Kabine, spricht mit dem Schiedsrichter und also nicht immer direkt gleich, es gibt ihm schon kurz Zeit, dass die Schiris ankommen und so weiter. Aber im Endeffekt gibt es ein Analysegespräch. Ja, da werden sich auch die Szenen angeschaut, die holen sich sofort von der Produktion einem über den Stick das ganze Spiel. Der Schiedsrichterbeobachter hat sich Schlüsselszenen auch notiert, schaut sich sie an. Ich glaube, es sind zwei Dinge, zu denen ich gerne was sagen würde. Das erste ist, ich bin zu 100% beim Peter Parkl und auch bei ihm als Spieler, weil wir haben eine ähnliche Situation auch beim Handspiel. Wir haben extrem oft die Situation bei einer Laufbewegung. Ja, es gibt keinen Menschen, der läuft so. Ja. Ich komme aus der Leichtathletik. Ja. Und aus der Laufbewegung, und dann kriegt der Spieler in einer natürlichen Laufbewegung den Ball an die Hand. Ja, und dann wird diskutiert. Aber das ist nicht nur bei uns in Österreich. Ja. Schauen wir mal international, was da abgeht. Ja. Also ich habe leider Gottes oder Gott sei Dank nicht so viel Zeit, internationalen Fußball zu schauen, weil ich mich mit dem Heimischen sehr viel beschäftige. Aber wenn ich einmal anderen Fußball schaue, ich war am Wochenende beim türkischen Fußballverband und habe mir dort ein Spiel dann auch angeschaut. Und mir gedacht, puh, also das, was die für Themen haben, davon sind wir Gott sei Dank schon weit entfernt. Und da verstehe ich das. Auf der anderen Seite muss man immer die Gegenhypothese in solchen Situationen sich anschauen. Der Rapidspieler hat einen Ellbogen ins Gesicht gekriegt, das ist Fakt, ja, das sieht man einfach auch. Ja. Es war vielleicht keine Absicht, aber der Ellbogen war im Gesicht und vielleicht hat er in dem Moment, wo er hingeschaut hat, nicht die Ausholbewegung gesehen oder so, sondern einfach nur den Kontakt, wie eine Art Standbild in seinem Gedächtnis. Und das hat der Schiri wahrgenommen und deshalb hat er dann die gelbe gegeben, weil er hat im Kopf, Ellbogen war im Gesicht, Ellbogen im Gesicht bedeutet eine gelbe Karte. So kommen solche Situationen zustande. Ja. Auf der einen Seite verstehe ich die Spieler und den Fußball, dass sie sagen, ja, der Spieler denkt sich, ich werde beim nächsten Mal nichts anderes machen. Ja. Der Spieler würde sich nicht anders bewegen. Und wenn der Rapidspieler ein paar
Zentimeter... So wie du richtig sagst, du kommst von der Leichtathletik. Du musst ja bei der Leichtathletik, bei 100 Meter, musst du ja die
Hände tun.
Und genauso ist es bei dieser Situation. Wir haben ja bei jedem Spiel, weiß ich wie viele Eckbälle, Corner, Freistoß, Standardsituationen. Und du wirst immer die Hände mitnehmen. Da ist weder irgendwo... Natürlich gibt es Situationen, wo du siehst, wo es Absicht ist. Das war aber zu meiner Zeit, wo ich gespielt habe. Das kennen die heutigen Spieler gar nicht mehr. Ich glaube, es gibt ganz wenig Spieler, die was das noch kennen, so wie es zu meiner Zeit waren, die was umanstehen und warten beim Umanstehen und dann geht's. Ja, heute schaut immer in der Zeitlupe aus, der macht's mit Absicht. Nein, das ist einfach diese natürliche Sprungdingsbewegung und die Handbewegung. Also ich kann mich mit denen nicht an Freunden, dass man bei so einer Entscheidung Gelb zieht. Ne?
Das verstehe ich jetzt. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, das war nämlich die Frage, die du gestellt hast. Ja, macht das der Schiedsrichter, weil er weiß, okay, das ist im Regelbuch und er wird dann so und so benotet. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich bin nicht der Schiedsrichter, das hätte man ihn vorher fragen müssen. Aber eine Entwicklung, die du gemeint hast, dass die Schiedsrichter vielleicht in Österreich zu sehr, also in der Bundesliga zu sehr nach Regelwerk...
Nein, nicht nur in Österreich, allgemein vielleicht, oder?
Wie gesagt, ich kann es international nicht so beurteilen, ja, da gehst zu wenig mit. Ich glaube, dass der moderne Fußball auch modernes Schiedsrichterwesen verlangt. Und modernes Schiedsrichterwesen bedeutet auch Management. Ja. Wir reden, wenn wir Vorträge halten vor Schiedsrichter, dass wir Schiedsrichter die Führungsspieler des Fußballspiels sind. Ja. Und es gibt verschiedene Führungsstile. Es gibt auf der einen Seite die Manager, auf der anderen Seite gibt es die Leader. Was ist der Unterschied? Der Manager macht die Dinge richtig, der Leader macht die richtigen Dinge. Was ist jetzt der richtige Führungsstil in der Privatwirtschaft?
Was ist modern, was ist alt?
Ja, genau, und dann ist die Frage, was ist der richtige Führungsstil im Fußball?
Ja.
Und der richtige Führungsstil im Fußball wäre eine Mischung aus beiden wahrscheinlich. Ja? Weil du kannst als Schiri nicht sagen, okay, ich bleibe jetzt aufs Regelwerk. Das geht eigentlich nicht, ja, sondern du musst dich schon irgendwann die Regeln halten, wer, wenn nicht wir. Auf der anderen Seite musst du halt schon überlegen, okay, wo, was erwartet der Fußball, ja, mhm, und was macht irgendwo Sinn und was ist irgendwo überspitzt. Und da sind wir genau bei dem Punkt, die Mentoren, die Beobachter, die Leute, die die Schiedsrichter ausbilden, das sind die, die indirekt leiten, wie der Fußball in Österreich gespielt wird. Das heißt, wir müssen in deren Qualität investieren, um da das Leistungsniveau zu steigern.
Aber Jürgen, aus Spielersicht haben Sie oft auf dem Platz eben das Gefühl, okay, jetzt weiß ich nicht wirklich, wie ich mich verhalten soll, was Natürlichkeit oder Unnatürlichkeit betrifft, das, wie man springt, weil es die eine Geschichte, das nächste ist ja dieses unendliche Thema des Handspiels. Man hat ja schon fast das Gefühl, die mittlerweile natürliche Handbewegung bei Standards etc., dass alle nur mehr mit den Händen hinterm Rücken stehen, weil sie schon so Panik haben, dass die Hand irgendwo anders ist und es dann als strafbares Handspiel gepfiffen wird. Also wie erleben Sie das auf dem Platz?
Natürlich gibt es Situationen, wo man schon selber extrem aufpasst. Also ich kann mir jetzt, wenn ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren als Außenverteidiger gespielt habe, wenn ich auf Flanke weiß, okay, der könnte jetzt blocken, laufe ich schon immer mit den Händen hinten, weil es könnte ja sein, dass er mich irgendwo anschießt. Und ich glaube, dass das schon vor allem bei Verteidiger schon sehr präsent ist, dass man da Angst hat, dass man jetzt da irgendwo einen Ball aufgegriffen und auf einmal ist er auf Meter, obwohl man eigentlich nichts dafür kann in dem Sinn. Und ja, ich glaube, dass das schon über die letzten Jahre schon ein Thema geworden ist, wo die Spieler dann auch ein bisschen mitdenken oder nachdenken über das und vielleicht jetzt nicht mehr so agieren, wie es früher mal agiert.
Ja. Wir werden gleich beim Handspiel noch eintauchen, wenn man sicher da Peter Backholt vermutlich auch die eine oder andere Anmerkung dazu. Nur kurz, weil es noch in diesem Beitrag jetzt gewesen ist. Wir haben gesehen, eine gelbe gab es auch für Gude Burgstaller. Mhm. Und da hat die sogenannte Captain's Rule gegriffen, die ja auch bei der Europameisterschaft im Sommer exekutiert wurde, dass also eben nur mehr der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen darf. Und da war es offensichtlich Stefan Ebner zu viel, dass sich Gude Burgstaller zu sehr beschwert hat in seinen Augen. Und dann hat er gleich gelb gesehen. Fehlt Ihnen da ein bisschen, ich meine, Sie sind Kapitän, das heißt, Sie haben das Problem in den meisten Fällen nicht, aber wenn Sie mit den Mitspielern sprechen, fehlt Ihnen das Fingerspitzengefühl manchmal, dass man gefühlt jetzt, jedes Mal, wenn man den Mund aufmacht und nicht Kapitän ist,
gelb? Nee, ich weiß schon, was du meinst. Wie soll ich es ausdrucken? Ich glaube, für uns als Kapitäne hat es jetzt nicht viel getan, aber es kommt eben auf die Situation drauf an. Wenn links vorne was passiert, kann ich als Kapitän nicht dorthin laufen, mit dem Schiedsrichter sprechen, dann wird es der Spieler, der was involviert sein, machen. Und ich glaube einfach, dass man da natürlich dieses Fingerspitzengefühl braucht der Schiedsrichter, mit den Spielern trotzdem kommuniziert, die was jetzt da beteiligt waren, nicht nur mit den Kapitänen, weil manchmal weißt du ja gar nicht, oder vielleicht du eine andere Situation im Kopf, du bist jetzt gerade nicht in der Situation gewesen, du weißt gar nicht, was passiert ist. Und da können wir als Kapitäne auch nichts machen. Natürlich, wenn jetzt irgendwo eine Rudelbildung oder irgendwas ist, dann passt es ja auch, dass nur wir angesprochen werden, er uns das erklärt, oder wenn jetzt eine VAR-Entscheidung er uns erholt, so und so, das habe ich gerade gesehen, das ist ja auch in Ordnung. Aber jetzt, wenn wirklich ein anderer Spieler betroffen ist, dann soll er nicht mit mir rein, sondern mit den anderen Spielern.
Das war allem, was sich von den Zahlen her geändert hat, hat mich informiert bei Opta, bei unserem Datenanbieter, Zahlen, Daten, Fakten. Kritik, gelbe Karte vergangene Saison nach der 13. Runde waren es, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf, wir haben vorhin noch darüber gesprochen, 43 und in dieser Saison sind es, was schätzen Sie? 42. Dahingehend hat sich von den Zahlen her also gar nichts. Ja. Vergangene Saison gab es zudem noch wegen Kritik eben gelb-rot, glaube ich, zweimal. Diese Saison noch keine Platzverweis. Und die Salzburger haben ja noch zwei Spiele weniger. Eins davon gegen Klagenfurt fließt auch noch ein. Aber fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Aber so wie der Jürgen Heil gesagt hat, vom Gefühl her, wie die Spieler jetzt den Schiedsrichtern da gegenübertreten mit dieser Captain's Rule, ist natürlich auch eine interessante Angelegenheit.
Finden Sie es gut, Peter, grundsätzlich? Dass nur mehr der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen soll?
Oder Jürgen hat es jetzt richtig erklärt, wenn da links vorne, der Jürgen spielt rechter Verteidiger, jetzt müsste er da, oder es gibt ja Situationen, wo der Tormann Kapitän ist, gibt es ja auch Mannschaften.
Ja, da muss man dann einen Spieler nennen, ja, ne, also der auf dem Feld ist.
Ja, aber Salzburg, so wie es der Jürgen erklärt, wenn da links vorne bei der Cornervorne, was müsste der als rechter Verteidiger einen 80er machen?
Ja, aber dann gehen die Sprintwerte hoch und dann hat er wieder gute Werte.
Und ja, die passen so und so.
Achso, das ist ja klar, ja.
Ich glaube, dazu muss man sagen, wir haben jetzt nicht gehört, was der Kollege Burgstaller gesagt hat zum Schiedsrichter und vielleicht hat er auch die Gelbe bekommen.
Nein, da ist um die Geste gegangen. Ja. Das ist einfach um die Geste. Es war ein Laufduell zwischen, Thorsten hat das Laufduell gehabt. Hat glaubt, der ist vorn, das Foul war korrekt gepfiffen und dann ist der gute Umdraht. Ich schätze den Burschen sehr gern, weil der einfach nur immer mit seinem Alter, der will nur alles gewinnen und der lebt nur immer für das. Darum hat mich die Situation nicht gewundert, wie er ist halt dann zurückgerannt und hat so mit der Hand erteilt und das war dann klar.
Das wollte ich gerade aufgreifen. Ich bin mir gar nicht sicher, wenn der Kollege Burgstaller Kapitän gewesen wäre, aber nicht dann trotzdem die Gelbe gekriegt hat. Und die Gelbe war jetzt nicht, weil er nicht Kapitän war, sondern einfach für das Vergehen, was er getan hat.
Fürs Vergehen. Nein, genau. Fürs Vergehen selber nicht, sondern
für die Geste. Schauen wir uns doch nochmal die Bilder an. Wir haben sie da.
Ich verstehe. Obwohl, das Foul war korrekt. Ich mein,
nein, Voll.
Lebt nur immer. Das ist emotional bei der Sache ist und absoluter Winnertyp. Und Rapid kann froh sein, ihren Sohn in der Mannschaft zu haben mit seiner Leidenschaft.
Genau, wenn wir in uns Erinnerung rufen, eigentlich hätte er heute gar nicht spielen sollen, Otto.
Ja.
Und dann liefert er ein Tor und einen Assist.
Ja, aber würde mich interessieren, ob Gudo Burgstaller gesagt, er beendet seine Karriere, ob der Peter Backholt dann noch probiert im Sommer, ihn umzustimmen, dass er dann vielleicht für Klagenfurt noch auf.
Das hat der gute Furix ja schon gesagt. Also, der Gute ist ja noch immer so lange auf dem hohen Niveau spielen, wo er glaubt, dass er dort bleiben kann. Und vor allem jetzt da irgendwelche Wasserstandsmeldungen abgeben, bringt gar nichts. Gute macht das bei Rapid da los. Er ist ein Vorbild. Und vor allem, er ist auch, was ich so mitgekriegt habe, weil wir haben voriges Jahr mal so über das geredet, er ist auch in der Kabine, weil da, wie wir gespielt haben, und da war er nicht einverstanden mit der Leistung von der Mannschaft. Da habe ich ihm schon vor der Kabine schon gehört. Und er ist einfach sehr, sehr wichtig für diese Mannschaft. Und solche Typen leider sterben leider aus, aber er macht es wirklich bravourös dort.
Ja, ein ganz wichtiger Schlüsselspieler für die Mannschaft von Robert Klaus für Rapid. Um bei dem zu bleiben, Ali, was Sie vorhin gesagt haben, wo man investieren muss, sowohl finanziell als auch generell eben in die Ausbildung, in der Mentoren, dass im Schiedsrichterwesen eben etwas weitergeht. Was sind sonst so für Sie in den kommenden Jahren die Punkte, die Sie auf Ihrer Liste stehen haben, wo Sie sagen, ja, und dann können wir weiterhin behaupten, wir entwickeln uns weiter, weil das war ja das große Ziel, auch mit der Verpflichtung von Viktor Kasai, dass es professioneller werden soll im Schiedsrichterwesen.
Ja, genau, also natürlich haben wir Ziele. Wir haben Ziele definiert, auch mit dem Viktor gemeinsam. Wir wollen unbedingt einen Schiedsrichter in die Champions League bringen. Wir arbeiten jetzt auch gerade wieder in Hochtouren im Hintergrund dann auch mit der UEFA, einfach zu schauen. Für mich sind gewisse Dinge nicht ganz nachvollziehbar. Wir haben in den letzten 1,5 Jahren im ÖFB im Schiedsrichterwesen im Hintergrund uns enorm entwickelt. Wir haben Sachen geschaffen für die Schiedsrichter, die wären vor 2-3 Jahren noch undenkbar gewesen. Und da muss man sich schon fragen, und das ist eine Thematik, die wir auch bei der UEFA direkt jetzt ansprechen werden, wie kann das sein oder was müssen wir noch machen als Österreich, die sowohl vom Standort, von der Professionalität und wenn wir es schaffen, inzwischen auch von dem Netzwerk, das wir haben, wir hatten Schiedsrichter, die haben England gepfiffen, die haben Italien gepfiffen, die haben Portugal gepfiffen, das waren alles Mannschaften, die bei der Euro gespielt haben, warum kriegen unsere Schiedsrichter nicht die Chance, Champions League zu pfeifen, das ist etwas, was die UEFA ganz klar fragen müssen, weil wir machen nichts schlechter als Aserbaidschan, Litauen und so weiter. Das ist ein klarer Auftrag an uns, ein klarer Auftrag auch an den Viktor und ich bin überzeugt davon, dass wenn du alles dafür gibst und dann auch noch ein bisschen eine schöpferische Kraft dahinter ist, dass das früher oder später aufgeht. Das ist kurzfristig. Wir haben das Ziel mit der Euro 2028. Wir merken, dass jetzt eine extrem starke Generation heranwächst an Schiedsrichter, die ein komplett anderes Mindset hat, die gewisse Denkweisen, die arrivierte Schiedsrichter anerzogen bekommen haben in den ersten 5 bis 10 Jahren, wo sie in der Bundesliga waren, gar nicht haben. Es ist jetzt eine Generation von Schiedsrichter, die kommt schon mit VAR. Also wir haben ja Schiedsrichter bei uns in der Liga, die haben Bundesliga 1 gepfiffen ohne VAR. Und jetzt ist ein VAR da. Jetzt kommen schon die nächsten Schiedsrichter, die kennen Bundesliga 1 nur mit VAR. Und da sehe ich schon eine Chance, dass wir dort vorne dabei sind. Das sind im Elitebereich und das ist halt Bundesliga, FIFA, sind das unsere Ziele mit dem Viktor. Ja.
Ich möchte noch ganz kurz einhaken wegen Viktor Kasai und auch Georgi Ring, der auch eine hervorragende Arbeit leistet, was den VAR betrifft. Die haben einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Das heißt, gilt jetzt noch bis kommenden Sommer. Inwiefern gibt es da schon Gespräche, Überlegungen? Ist es nur noch Formsache, dass da beide Verträge verlängert werden von Kasai und Ring? Wer entscheidet das dann am Ende? Wann muss eine Entscheidung getroffen werden dahingehend?
Wir haben, nachdem das Budget im Schiedsrichterwesen ist zum Teil auch von der Bundesliga finanziert. Und die Entscheidung damals, dass wir den Wichser nehmen, auch die finanziellen Mittel aufzubringen, war eine gemeinsame Entscheidung von ÖFB und Bundesliga. Wir haben im Sommer mit der Liga gesprochen darüber. Wir haben gesagt, wir haben schon Interesse weiterzumachen. Es hat schon Vorgespräche gegeben mit Victor und Georgi. Die fühlen sich beide recht wohl. Wir sind zufrieden für das, was wir bis jetzt geschaffen haben. Für uns war das ja eine Blackbox. Ja. Du musst sagen, du hast komplett die Strukturen geändert in einem Verband, der von 0 auf 100. Mhm. Und bringst dann auf einmal zwei aus dem Ausland. Das hat es in der Geschichte davor nie gegeben im Schiedsrichterwesen, dass du auf einmal einen Legionär hast. Ja, einen ausländischen Trainer könnte man sozusagen sagen. Hat es noch nie gegeben. Wir haben nicht gewusst, geht das gut aus? Geht das nach 2 Monaten? Hätte das komplett zu Brüche gehen können? Und im Großen und Ganzen muss man sagen, haben die mit den Herausforderungen, die sie hatten bei uns, sehr gute Arbeit geleistet. Und im Schiedsrichterwesen ist es so, du hast einen Kader. Ja. Du kannst nicht wie ein Verein sagen, okay, ich wechsle jetzt einen Teil aus und kaufe mir Schiedsrichter aus dem Ausland, sondern du musst mit dem Material, was du hast, was machen. Und gute Schiedsrichter leben davon, dass sie viel Erfahrung haben. So, jetzt musst du schauen, dass talentierte Schiedsrichter Erfahrung bekommen, damit sie dann gut sind. Und das erfordert Zeit. Man kann nicht erwarten, dass jemand kommt und wie ein Wunderwutzi nach einem Jahr komplett einen Laden auf die Beine stellt, komplett neu auf die Beine stellt.
Ja, wir haben es ja vorher hinter uns gesehen, an der Wand, das letzte Bild, falls ihr es mitbekommen habt. Das waren die 7 FIFA-Schiedsrichter, die Österreich im Moment hat. Genau, da sehen wir sie hinter uns. Die Herren, der letzte österreichische Schiedsrichter, der übrigens in der Champions League gepfiffen hat, war Robert Schörgenhofer. Das war 2011, also das ist schon ein Zeitteil her. Und der letzte sogenannte Elite-Schiedsrichter, Sie haben es ja kurz angehen lassen, es gibt ja verschiedene Kategorien, war Konrad Plautz. Und der war 2009 in der Champions League tätig. Also da ist schon ein Zeitteil vergangen. Wer ist Ihrer Meinung nach am nächsten dran, eben dann vielleicht in der Champions League oder bei der Europameisterschaft pfeifen zu dürfen?
Puh, das wäre jetzt vermessen, das müsste man den Victor fragen. Ja, da bin ich die falsche Person, um das zu sagen. Ich glaube, dass da 2, 3 Kandidaten gibt, die auf jeden Fall dran sind. Hier sind ein paar Kandidaten, die haben den Peak hinter sich. Ja, beim Harald Lechner ist so, da wissen wir, der ist
Ende
jetzt...
Ende des Jahres nicht mehr international.
Genau, war auch dann nicht mehr international. Das ist einfach eine Entwicklung, die wir im Schiedsrichterwesen haben. Die gehen wir, unser Kader hat sich extrem verändert. Wir sind 70 Leute. Bundesliga 1 und Bundesliga 2. Wir haben im letzten Jahr fast 10 Personalveränderungen gehabt. Wir haben dieses Jahr wieder Personalveränderungen. Es gibt einen großen Generationenwechsel und der muss Früchte tragen. Du musst ihm eine Chance geben. Ja, du kannst nicht erwarten, sobald der aus der BL 2 in die BL 1 kommt, dass der fehlerlos ist. Das ist etwas, wo wir gerade in den ersten 5 Runden diese Saison gemerkt haben, das war hart. Also die ersten 5 Runden waren aus schiedsrichterlicher Sicht und Klagenfurt, wie es wissen, war ziemlich bitter. Und dann haben wir uns Gott sei Dank gefangen.
Ja. Ja, aber in der Saison, also ist ja kein Geheimnis, Sebastian Giesner haben Europa League gepfiffen, Julian Weinberger Europa League, Petr Cukierka jetzt eben FC Chelsea, Conference League und Stefan Ebner dann hoffentlich auch bald eben Conference League. Ja. So ist, glaube ich, derzeit die Reihenfolge.
Oder
ja,
Reihenfolge. Also sehen,
wie auch immer.
Sagst du das mal so? UEFA macht ihre Besetzungen. Das ist dann relativ schwierig vorherzusagen. Aber der Stefan Ebner hat zum Beispiel das olympische Team vom französischen Nationalteam gepfiffen im Sommer. Ja. Also der kann das schon.
Peter, Otto hat die Herren Ring und Kasai angesprochen. Victor Kasai, der eben Technical Director ist und Ring, der VR-Manager ist. Und Ali Hoffmann hat es jetzt gesagt am Anfang und der VR wurde ja zeitgleich eingeführt in die Bundesliga, als Frankfurt aufgestiegen ist. Am Anfang war es ein bisschen eine schwierige Beziehung, würde man sagen, Beziehungsstatus kompliziert. Hat sich das geändert? Gingen die Töne jetzt versöhnlicher, wenn ich Sie jetzt frage, ob Sie finden, dass der VR den Fußball verständlicher, einfacher traue ich mich eh nicht zu sagen, aber verständlicher gemacht hat?
Ach, ich bleibe bei meiner Meinung, dass ich sage, wir haben noch immer jetzt trotz wahr gewisse Entscheidungen, die was noch immer diskussionswürdig sind. Also ich glaube, natürlich schützen sie sich und sagen, ja, durch den wahr sind doch einige Situationen, aber wie gesagt, es ist noch immer Fußball, es sind noch immer Entscheidungen dabei, wo man sagt, trotz wahr, ja, bin ich nicht ganz einverstanden, aber das ist halt der Lauf der Zeit und ich hadere mit vielen Entscheidungen, was betrifft Handspiel, was betrifft Foul, wo wird jetzt einer getroffen, oberhalb von Knöchel, unterhalb von Knöchel und so weiter, wo es Rot gibt und dort gibt es keine Rote, dort gibt es, also es sind nur immer Sachen dabei, über die, was man dann am Sonntag immer diskutieren können. Das wird sich halt nicht ändern. Das ist halt einfach Fußball. Also, man muss nehmen, wie es ist.
Weil Sie das Handspiel auch ansprechen, da habe ich eine Situation mitgebracht. Jürgen, Sie,
ich mir fast schon gedacht.
Genau, Sie grinsen schon, Sie wissen vermutlich, worum es geht. War in Runde 10, als Sie bei Rapid zu Gast waren, mit Ihrer Mannschaft und 1-2 hinten gelegen sind, Nachspielzeit. Und dann gab es ein vermeintlich strafbares Handspiel. Wir haben die Szene folgen. Da sehen wir es jetzt. Boller, der den Ball an die Hand bekommt, wurde dann nicht als strafbares Handspiel geahndet, gab dann dementsprechend noch keinen Elfmeter für Ihre Mannschaft. Man weiß natürlich nicht, wie die Geschichte dann ausgegangen wäre, aber es wäre zumindest die Chance gewesen, noch auszugleichen. Da kam dann eine Woche danach die Erklärung, es wäre ein sogenannter Raining Ball gewesen. Das heißt, wenn der Ball von oben, ich hoffe, ich erkläre jetzt alles richtig, auf die Hand kommt und die Hand angewinkelt ist oder am Körper ist, dann ist es nicht strafbar. Wussten Sie davor, dass es diese Definition gibt?
Nein, also ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gehört. Glaube ich, gestern haben wir diskutiert, nach der Partie bei der Präsidentin, da war der Herr Gerstenmeier da, haben wir ein bisschen diskutiert über das und der hat mir das dann auch erklärt mit dem Rainballing, habe ich zum ersten Mal gehört. Gibt es anscheinend wieder einen eigenen Begriff. Ja, weiß nicht, ob man das braucht, aber ich finde halt, ja, die Spieler der Situation stören sie gegenseitig und ich weiß nicht, wieso er dort die Hand hat. Also das ist für mich dann ein Elfmeter, weil das ist einfach dämlich, wenn ich dort so...
Ich glaube
so
ja, dass der hintere Spieler ihn vor den Weg stellt.
Ja, will, aber trotzdem.
Darum sind wir jetzt wieder bei denen. Was ist jetzt Hand, was ist jetzt nicht Hand? Also,
die Diskussionen werden nie aufhören.
Nein, aber wird das nicht aufhören.
Das Coole an der Situation ist...
Bei der Situation, man sieht ja, wie sich der Verteidiger von Rapid so weggetrat. Nicht, weil der glaubt, der springt am an und jetzt hast du eine Bewegung mit der Hand, fliegt der Ball von dem da in der Mitte runter. Also,
aber jetzt verstehst du...
Wenn es wieder so, wenn es Meter gibt, kannst du dich nicht beschweren.
Um auf deine Frage, Peter, das ist ein super Beispiel. Egal, ob es VAR gibt oder nicht, wir hätten darüber diskutiert.
Genau.
Und das ist genau der Punkt. Man muss verstehen, der VAR ist kein Universalheilmittel. Viele Leute glauben das, viele Zuschauer, viele Spieler, viele Trainer, das ist nicht so. Auch dort sitzen Menschen dahinter. Auch den haben Menschen gebracht. Das ist kein vollautomatisiertes technologisches Mittel einfach.
Um Gottes Willen, vielleicht kommt das bald mit der KI.
Ja, keine Ahnung.
Ja, also wer weiß,
da entwickelt sich ja extrem viel am Weltmarkt. Ist, ja. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, zu akzeptieren, dass der Schiedsrichter ist das dritte Team am Feld. Schiedsrichterteam und die gehören dazu. Und genauso wie eine Mannschaft Fehler macht, machen Schiedsrichter auch Fehler. Und es ist egal, ob es in der untersten Klasse ist oder ob du im Champions League-Finale pfeift. Es wird dort auch Fehler geben und diese Fehler gehören einfach zum Teil zum Fußballspiel dazu.
Fragen sich wahrscheinlich aber viele Leute, für was haben wir dann den VAR?
Ja, das ist zu Recht, ja, das verstehe ich auch.
Ja, es ist ja so, für faktische Entscheidungen, ob der Ball hinter der Linie ist, ob abseits ist, ist ja überragend, aber ja, das haben wir auch noch. Ein paar hinter der Linie kann man auch nicht aufklären, immer in Österreich. Ja. Aber für das ist es ja überragend, weil abseits ist ja oder nein. Aber bei solchen Situationen wirst du immer diskutieren können und das wird, dann nicht, wird sich nicht ändern.
Ich kann Ihnen sagen, selbst bei den kalibrierten Linien diskutieren die Fans, wann, welches Frame, wann wird da angehalten, ist der Ball noch am Fuß, ist er schon weg. Aber klar, da dürfen wir dann nicht anfangen zu diskutieren, weil, wie Sie sagen, das ist eine faktische Entscheidung. Genau. Und die gibt es dann auch nicht zu hinterfragen.
Und ich verstehe auch den Fußballkonsumenten. Ja, es ist vollkommen in Ordnung.
Absolut.
Wir müssen uns halt nur an dem richten, was auch international vorgegeben wird. Ja, auch unsere Schiedsrichter, wenn wir das Thema Handspiel hernehmen. Ja, auf der einen Seite müssen wir sagen, oder es gibt Leute, die sagen, na, die Trainer und die Spieler sind arm, die kennen sich keiner mehr aus, wann es ein Handspiel ist und wann nicht.
Ich glaube, das größte Beispiel war ja bei der Europameisterschaft im Finale.
Aber erklären wir es.
Da ist so weit die Hand weg, der schießt
im Finale. Aber super, dass das drei Monate später
die Pressekonferenz. Und die Meldung war hoppala, hätte auf Meter sein müssen.
Aber versetzen wir uns mal in die Lage der Schiedsrichter. In der Lage der Schiedsrichter in Österreich. Ja, wir haben ein internationales Beispiel, Europameisterschaft, das sind ja die Besten der Besten. Und die haben ja die besten Regelhüter und die besten Ausbildner. Und da kommt lange mal nichts, über Monate nicht. Wir waren bei Sky eingeladen, da waren da Viktor Kasey, Walter Altmann und ich. Wir sind alle drei gefragt worden, ist es für uns ein Handspiel oder nicht. Alle drei haben eine andere Antwort gegeben, das war überhaupt lustig. So, und genauso,
so wie vor 50 Jahren.
Ja, aber genau.
Haben wir genauso am Sonntag am Stammtisch, am Sonntagvormittag beim Frühschoppen, sind die Leute gesessen und haben über dieselbe Situation diskutiert, über die, was wir jetzt diskutieren.
Genau, aber jetzt muss man trotzdem, egal ob es jetzt VAR oder nicht, aber du musst ja trotzdem nicht in der Lage der Schiedsrichter versetzen. Jetzt gibt es Leute, die wollen von einem österreichischen Schiedsrichter Erklärung haben, warum beim Spiel Deutschland gegen Spanien das so war oder nicht. Und der weiß aber gar nicht, was da die Hintergründe waren. Jetzt muss der irgendeine Erklärung geben und dann heißt es ja, wir kennen uns nicht aus. Na, das ist ja bei denen vielleicht genauso. Also es ist total schwierig. Das, was Schiedsrichterwesen braucht, ist Rechtleitung.
Ja, und am Ende sind es dann eben immer noch die Menschen, die es entscheiden. Vielleicht holen wir uns zum Thema VAR noch ein paar Meinungen und Stimmen ein. Wir haben uns natürlich an diesem Wochenende umgehört in der Admiral-Bundesliga, wie Trainer und sportlich Verantwortliche die Entwicklung in den letzten Jahren in Österreich sehen.
Weil es trotz VAR immer solche Fehlentscheidungen gibt. Ich glaube, die Schiedsrichter sind selber gut genug, die was auf dem Spielfeld entscheiden können, ob es faul ist oder nicht faul. Ich glaube, der Herr Kasai muss da mal eine klare Linie reinbringen.
Ich empfinde, dass der VAR die Persönlichkeit der Schiedsrichter etwas einschränkt. Dass jeder nur mehr schaut, okay, was passiert im Studio, was kommt als nächstes. Und das ist die große Gefahr und da muss ich die Schiedsrichter in Schutz nehmen. Weil es sicher nicht einfach ist, wenn immer einer quasi ein Oberlehrer von oben drauf schaut und Entscheidungen overruled. Und ich glaube, da müssen wir hin, dass ja, die Schiedsrichter auch wieder da mehr Entscheidungsfreiheiten haben und nicht durch den VAR eingeschränkt werden, sondern unterstützt werden.
Es gibt halt immer wieder einmal so, einmal so, einmal so. Es gibt keine Regelmäßigkeit, es gibt immer wieder Aktionen, wo es einmal so entschieden wird und dann wieder anders. Und das ist irgendwie dann wieder unfair, obwohl sie es ja eigentlich fairer machen wollten. Also es ist, ich glaube, es hat weniger gebracht, als wie man sich erwartet hat.
Einerseits war mit VAR-Einführung, auch mit dem Viktor Kasai, mit der Bestellung, einige Sachen sein geglückt oder sein besser worden. Aber muss auch sagen, es vergeht keine Runde, wo nicht irgendwelche zweifelhaften Entscheidungen sein, wo nicht zweifelhafte VAR-Entscheidungen sein. Und das ist absolut nicht zufriedenstellend.
Ab und zu sollte man nicht immer so viel ändern im Fußball, weil der Fußball früher schon ein extremer super Sportart war. Man sollte nicht immer versuchen, mit digitalen Mitteln oder mit extrem super Ideen den Fußball zu ändern, weil der Fußball war früher schon ein tolles Produkt und sollte ein tolles Produkt bleiben und ab und zu wird er durch diese Pausen, die da immer wieder eingelegt werden, extrem mühsam und extrem lähmend für die Zuschauer und für die Fans und auch für uns.
Peter, Sie haben einen Gedanken zu dem Gehörten.
Hat jetzt der VAR irgendwas verbessert?
Das war die Fragestellung.
Naja, gerechter ist immer das Argument, dass es gerechter wird. Ja.
Was gerechter? Was wurde gerechter?
Na, von den Fehlentscheidungen her. Das ist dadurch eine klare.
Wir haben ja nur immer die Fehlentscheidungen, die was trotz allem von VAR anders bewertet werden.
Ich glaube, in Deutschland hat es Statistik gegeben, dass er dadurch gerechter wurde, weil ich weiß nicht.
Wir sind in Österreich.
In Österreich gibt es genauso Statistiken. Ich habe es jetzt nur nicht ausgerechnet bzw. erstellt, was wahrscheinlich dann auch gibt. Am Ende des Tages gibt es auch immer den VAR-Rückblick, wo 3 Szenen beurteilt werden bzw. auf die Bezug genommen wird. Ich glaube, nicht mehr als 2 pro Spiel. Könnte man auch darüber diskutieren, weil wenn es bei einem Spiel 5 klare Fehlentscheidungen gibt, wo der VAR dann sich meldet und den On-Field-Review wird vollzogen und dann korrigiert, dann ist es in dem Sinn gerechter geworden. Aber ich verstehe natürlich Ihre Argumentation auch.
Ja. Weil ich komme aus einer anderen Generation. Da hat es auch Fehlentscheidungen gegeben. Mhm. Hin oder her. Für mich sind wichtige Entscheidungen, ist der Ball hinter der Linie, ist Abseits.
Genau.
Das waren für mich entscheidende Momente. Und ob jetzt falsch bin oder nicht, die hat es vor 40 Jahren, 50 Jahren genauso gegeben. Es sind halt, jetzt wird 3-mal nachgeschaut. Siehe heute diese für mich nur immer Fehlentscheidung, Robatsch. Aber es hat sich aber, glaube ich, nicht verbessert, aus meiner Sicht nach. Mhm. Weil diese Foulspiele, wo man dann sieht, unten am Knöchel und. Klar, die zum Beispiel jetzt bei Sangaré, das hat blöd ausgeschaut oder schlimm ausgeschaut, brauchen wir nicht reden. Die hat es aber damals auch schon gegeben.
Ja, aber das war sofort rot,
hat es genau viel gegeben. Ich will aber nicht jetzt, dass der Backholt redet und die Zeit zurück dran, die will ich nicht.
Ja.
Können wir auch nicht. Morgen ist morgen, ne? Und die Zeit geht weiter. Aber es sind trotzdem, wir diskutieren trotz allem jeden Sonntag hier bei Sky um dieselben Entscheidungen, Fehlentscheidungen, die es schon vor 20, 30 Jahren gegeben hat.
Dann versuchen wir das Sportliche vielleicht am Ende auch noch unterzubringen. Gestern war gestern, Jürgen, und da hat Hartberg verloren.
Ganz was Neues.
So wie morgen und morgen ist. Da hat Hartberg verloren zu Hause gegen Sturm mit 1-2. Da wurde auch wunderbar diskutiert danach über die ein oder andere Entscheidung, wo der VAR hätte eingreifen müssen, sollen, können, wie auch immer. Wie sehr war für Sie das Schiedsrichterthema oder eigentlich vielleicht am Ende dann doch eher die Leistung des eigenen Teams?
Na, beides. Ich glaube, wenn du so viel die Standards so schlecht verteidigst wie wir gestern, dann hast du auch keine Punkte verdient. Aber natürlich war es mitspielentscheidend, sage ich, weil ich glaube, die Situation beim Dominik Prokop ist für mich ein Elfmeter. Das ist auch kein 50-50, so wie es der Trainer gesagt hat. Das ist für mich ein Elfmeter, der stellt das Bein raus.
Holen wir uns das Bild zu Ihrer Analyse, damit die Damen und Herren, die es gestern nicht gesehen haben, auch mit diskutieren können zu Hause, hoffentlich auf der Couch.
Klares Fall.
Ja.
Er geht mit dem linken Fuß vor. Da, da.
hab jetzt...
Also der Sturmspieler mit dem linken Fuß vor. Also.
Ali Hoffmann, Ihre Meinung dazu?
Ich will mich dazu nicht äußern.
Warum nicht? Wir sind hier unter uns.
Ja, das weiß ich schon, aber das ist nicht meine Aufgabe. Ja. Ich werde jetzt nicht zu Spielszenen auf das eingehen. Ja.
So Leichtathlet.
Genau so ist es. Genau so ist es. Ich glaube auch, dass der Geschäftsführer Wirtschaft bei Klagenfurt nicht darauf eingehen wird, wenn ein Klagenfurter Spieler einen Elfmeter daneben schießt.
Und also Sie sind auch Fußball interessiert.
Natürlich, das bin ich auch. Ja. Und das ist der Geschäftsführer von Klagenfurt sicher auch. Ja.
Das sieht man übrigens Bilder aus Ihrer Akte.
Ja, das ist schon ein bisschen
200 Meter Staatsmeister oder wie?
400 Meter war ich mal
400 Meister. Ja, genau, ja, Respekt.
Ja, genau. Ich glaube, ich verstehe es ja, dass natürlich so, dass der Schiedsrichter auch ein Thema ist und auch mit seiner Entscheidung das Spiel beeinflussen kann. Das Spannende oder das Interessante an der Situation im Fußball ist, der Fußballsport ist der einzige Sport auf der Welt, wo man die Schiedsrichter bei Namen kennt. Das ist total faszinierend. Das zeigt eigentlich, was für eine Gewichtung die haben und wie wichtig es ist, da zu investieren und dass die auf einem hohen Niveau haben. Wenn ich mir anschaue, wie viele Leute gibt es für Klagenfurt im Staff für die erste Mannschaft, Betreuerstab, wie viele Leute sind das ungefähr?
Zwei.
Peter Ball, das ist nämlich das umgekehrte Beispiel.
Okay, also das sind, sagen wir im Normalfall, wie wir es bei Hartberg. Mit Co-Trainer, Tormann-Trainer und so weiter.
Website
und so
übrigens 20, wurde mir gesagt. So Websites stehen angeblich 20 Mitarbeiter.
Wo sind wir?
Nein. Aber im Staff gibt es einen Co-Trainer, einen Torwart-Trainer.
Und den Trainer.
Und einen Fitnesstrainer.
Und einen Fitnesstrainer, ja. Genau. Ja. Und der geht schon dahin. Und wir müssen sagen, wir haben jetzt für 70 Leute, haben wir investiert im letzten Jahr, und der ÖFB hat schon das Augenmerk auf Schiedsrichterwesen gelegt vor eineinhalb Jahren, haben wir jetzt 6 Leute, die für 70 Leute zuständig sind. Du musst normalerweise genauso viele Leute haben, die nur für die BL2 zuständig ist. Du müsstest mindestens 4 Leute haben, die nur für VR zuständig sind. Und das ist total wichtig. Da braucht man einfach die Ressourcen, und das muss auch das Ziel sein, dass wir da hinkommen, weil dann wirst du schaffen, wirklich ein hohes Niveau haben und die Fehlerquote gegen Null zu halten. Es wird ja immer erwartet von den Trainern, vom Fußballkonsumenten, wenn der VAR richtig eingreift, dann ist das ein Standard, das ist ein Must-Have. Aber wenn er einen Fehler macht, dann fällt es auf. Mich würde interessieren oder in der Wahrnehmung, dass die Leute oder die Spieler, alle Fußballkonsumenten, wenn der VAR dann richtig eingreift, dass sie sagen, boah, das war so wichtig, dass wir da den VAR haben, dass er da eingreift. Das geht unter.
Ihr Trainer Manfred Schmidt hat übrigens danach gemeint, für ihn war es eine 50-50-Situation. Da hat er dann eigentlich auch schon das Argument weggenommen für den VAR, weil der greift ja nur bei klaren Fehlentscheidungen ein. Aber um zu dem zu kommen, was Sie sportlich gesagt haben, Standard, ein großes Problem, gefühlt jeder Standard, eine Torschance. Jetzt war es die zweite Saisonniederlage in einem Pflichtspiel unter Schmidt. Was würden Sie generell sagen, jetzt auch Unterschied zwischen Markus Schopp und Manfred Schmidt, sind doch 2 Monate jetzt vergangen. Was hat sich für Sie ganz wesentlich verändert?
Ich glaube, wenn man unsere Auftritte hernimmt oder sieht vor den letzten Wochen, merkt man einfach, dass wir viel ergebnisorientierter Fußball spielen. Und dann Markus Schopp war es dann schon so, dass die Leistung oder wie wir auftreten, dass wir unser Spielprinzip in einem Platz kriegen, oft wie fast wichtiger waren, weil dadurch sind die Ergebnisse gekommen. Und das ist jetzt bei Manfred natürlich anders. Wenn du mal ein gutes Ergebnis hast, dann werden wir nicht mehr das Risiko eingehen, was wir vielleicht einmal schon das eine oder andere Mal zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel genommen haben. Und ja, das sind eigentlich die wesentlichen Unterschiede. Auch wie er uns spielen lässt, das ist natürlich ein bisschen mehr mit Freiheit verbunden, Eigenverantwortung. Das ist jetzt nicht mehr so, wo da jeder Meter vorgehen wird. Natürlich wieder Umstellung. Ich glaube, vor allem für junge Spieler, die was vorher eigentlich alles eingesagt korrekt haben, dass die jetzt auch eigenständiger handeln müssen und ja, da müssen wir auch die Burschen hinkriegen, dass Verantwortung übernehmen.
Ja, und vor allem, Entschuldigung, von der Grundformation ja auch wieder jetzt auf Dreier- bzw. Fünferkette umgestellt, ist ja auch für Sie ganz interessant als Rechtsverteidiger, weil dadurch 3 Innenverteidiger, inwiefern hat sich da für Sie jetzt auch das Spiel, die Spielweise verändert? Was sind da die Ansprüche jetzt von den Veränderungen her?
Natürlich, wir haben jetzt die letzten 2 Spiele haben wir gegen LASK und Sturm mit Fünferketten. Es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, glaube ich. Wir wollten einfach kompakter stehen, ist uns teilweise gelungen, sage ich nicht, dass es zu 100% gelungen ist, aber natürlich ist für mich dann auch wieder ein bisschen Umstellung, ein bisschen höher im Spiel, mehr vorne dabei, taugt mir mehr, aber natürlich, da muss man sich aber auch Spieler einstellen drauf und das ist auch kein Problem.
Inwieweit sind Sie, weil Sie gesagt haben, die jungen Spieler muss man jetzt eben da hinbringen, dass sie mehr Verantwortung übernehmen? Inwieweit sind da Sie als Kapitän, weil wir über diese Rolle auch schon heute gesprochen haben, gefordert?
Ja, natürlich sehr. Wir sind nicht für alte Spieler. Wir haben da noch einen Kainz Tobias.
Ich bin Ihre alt vor allem.
Ja, ich bin 27, fühle mich aber uralt in der Truppe, muss ich ehrlich sagen. Es ist natürlich herausfordernd, weil man sich halt wünscht, dass Wochen für Wochen was weitergeht, dass der eine aus sich rauskommt, aber es geht halt nicht so schnell. Viele sind sich noch unsicher am Platz und ja, das dauert wahrscheinlich schon ein bisschen.
Peter, wer kommt bei Ihnen gerade aus sich raus? Oder auch nicht? Sie waren halt nach der ersten Halbzeit recht unglücklich. Verständlicherweise.
Ja, in einer Weise nehme ich die Spieler in Schutz, weil es waren sehr viele Junge heute am Platz. Das ist einfach, da müssen wir einfach eine Milch geben, das ist klar. Mir ist aber eigentlich mehr um das gegangen, dass der Mut nicht da war, dass die Bereitschaft, man muss jetzt aufpassen, immer, was man sagt, weil die Medien machen dann immer ein großes Theater draus. Vor allem die Schreibende, die was sehen da am wenigsten auskennen. Aber es ist dann immer so.
Wir fühlen uns nicht angesprochen.
Nein, du siehst ja im Vorfeld als Trainer, das sollte man sehen im Vorfeld, ja, in der Vormittag bei der Einheit und alles, hoppala, sind alle da, ist und da fällt als Trainer schon was auf. Und so wie es heute war, die erste Halbzeit, hat sich das wieder gespiegelt, das, was ich Vormittag gesehen habe. Und jetzt hast du aber dann, wir haben ja nicht so viele Spieler drinnen, die was mit großer Erfahrung, da gibt es den Thorsten Mare und den Wuschi Wenitznik, und der Rest ist erst frisch dabei bei der ganzen Sache. Und Sveti, natürlich Svetko. Und wenn von den drei dann zwei noch nicht das bringen, dann hängen die anderen in der Luft, die Jungen. Und die Jungen waren heute, muss man sagen, auch nicht in der ersten Halbzeit bereit, das Ganze anzunehmen. Ja, diesen Widerstand zu geben. Und das hat sich erst dann nach der Halbzeitansprache hat sich das dann gelegt, und auf einmal haben die Jungen angefangen, sie richtig zu bewegen, von der Laufbereitschaft her richtig auch durchzusetzen. Das hat man dann speziell bei einem Sally Fu gesehen, der was auf einmal da in der Zentrale im Mittelfeld auf einmal Bälle geholt hat, gewonnen hat, Zweikämpfe gewonnen hat und hat einen anderen dann wieder angesteckt. Und dann war halt die zweite Halbzeit, sage ich, okay, nicht mehr, bis auf diese Chance von Ben, waren dann nur so zwei, drei Möglichkeiten, ohne großartig da, aber mir hat diese Bereitschaft erste Halbzeit gefällt, weil dann steckt einer in anderen negativ an, und genauso war es dann zweite Halbzeit aber positiv an.
Aber worauf führen Sie das zurück? Weil ich durfte das Spiel, das Kärntner Derby, in der Konferenz kommentieren, und es war unglaublich, wie Ihre Mannschaft da aufgetreten ist. Also richtig griffig, wie soll ich sagen, die wollten die Wolfsberger richtig, verzeihen Sie mal den Ausdruck, auffressen, hat er das Gefühl gehabt. Und dann diskutieren auch wir oft mentale Geschichte, was die Leidenschaft betrifft. Wie erklärt sich das dann, ein so erfahrener Trainer, wie Sie es sind?
Nein, ich nehme den Didi her, was der Didi nach dem Spiel gesagt hat. Der Didi war nach dieser Niederlage in Klagenfurt auch nicht zufrieden mit einer ersten Halbzeit, weil sie das wieder gespiegelt hat. Sie waren nicht selber aktiv, haben sie das aufzwingen lassen. Du kannst, Fußball ist oft nicht erklären. Das einmal läuft es und du weißt nicht, warum das läuft. Und dann ist es halt wieder genauso umgekehrt. Und das sind halt Momente, meiner Mannschaft muss ich das Zugeständnis einfach machen, dieser große Umbruch, was heuer passiert ist. Und vor allem,
das ist ja jedes Jahr Spiele, in Wahrheit.
Nein, jedes Jahr war es nicht. Also dieser extreme Umbruch, wie es heuer war, mit 13 Abgängen, davon waren aber zwei Leihspieler, und von den 11 waren 7 Stammspieler dabei. Aber die, was ja schon 2 Jahre bei uns war, die, was ja für den Erfolg der letzten 2 Jahre auch mitverantwortlich waren. Aber das ist halt das Geschäft im Fußball. Ich habe damit überhaupt kein Problem, weil man muss sich als Trainer auch das richten, was der Verein zusammenstellen kann. Und haben wir halt eine junge Mannschaft. Und so wie es bei der Pressekonferenz ja auf einmal auch rausgekommen ist, dass wir heute mit, glaube ich, 8 Österreicher begonnen haben. Das hat es, glaube ich, dafür wieder die letzten 3 Jahre nicht gegeben, dass wir mit 8 Österreicher in der Startformation waren oder 7. Ja, und das ist halt dann ein Weg, was das Trainer dann gehen muss. Kann ich mir selber loben, genug Erfahrung, das mitzumachen, und auch die Geduld mit diesen Spielern. Natürlich war ich mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden, weil mir da einiges gefehlt hat, aber das ist halt dann, wenn du diesen Umbruch hast in der Mannschaft, wenn du dann viele junge Spieler hast, die was vielleicht auch wenig Spielpraxis hast, musst mit solchen Erlebnissen erleben, dass man gegen Rapid verlieren kann aus Austria Klagenfurt in Wien, die was momentan wirklich einen sehr guten Fußball spielen und zu Recht die Siege einfahren, habe ich überhaupt kein Problem damit. Es geht immer um das Wie. Und das Wie hat mir heute die erste Halbzeit überhaupt nicht gefallen.
Peter, ganz kurz noch zum Abschluss, weil wir leider nur mehr eine Minute haben. Es ist wie im Fluge. So schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Wie im Fluge vergangen ist. Sie haben noch Vertrag, Sie korrigieren mich, wenn es falsch ist, bis nächsten Sommer, also bis Sommer 2025. Der Interimspräsident Kareizer hat gemeint, er würde gerne noch 2 Jahre mit Ihnen machen. Da wären Sie dann 67 Jahre jung. Sagen Sie, ja, das kann ich mir vorstellen, oder?
Ich habe mit Schelko ein gutes Gespräch gehabt und ich komme aus einer, ich habe es in einem Interview gesagt, ich komme aus einer anderen Generation. Bei uns ist es nicht gegangen, dass man schon im September, Oktober was mit den Verträgen, weil wo manche ja nervös werden, wann noch nicht geredet worden ist. Bei uns ist früher geredet worden im Mai oder Juni. Da hat irgendwer beim Vorbeigehen gefragt, na, müsst verlängern oder was ich weiß. Ja, aus dieser Zeit komme ich noch, das ist einmal so und ich habe da überhaupt keinen Stress damit. Aber wir haben einen guten Austausch und ich denke, wir wissen beide, was Sache ist.
Aber grundsätzlich ist das denkbar.
Ja, absolut.
Andere gehen mit 65 in Pension.
Ja, das bin ich auch schon. Aber es ist ja da so, also, ich habe seit meiner Kindheit oder ich habe das Glück gehabt, jetzt, wenn ich schon 65 bin, das eigentlich 60 Jahre zu machen, das, was ich gern mache, obwohl ich habe immer so ein kleiner wollen, Fußball spielen, Fußballer werden, das ist mir dann halbwegs gelungen. Habe dann die Möglichkeit gehabt, in das Trainer, durch Werner Lorand in das Trainergeschäft bei 1860 reinzukommen. Und das ist das, ich glaube, ein großer Trainer hat das einmal gesagt, das ist das, wo ich glaube, ich habe ein bisschen Ahnung. Und
das beweisen die letzten Jahre auch.
Es ist zwar für die Familie nicht einfach, weil die ja seit Jahren mit dem Leben wissen, dass ich nicht sehr viel daheim bin, als Spieler nicht sehr, weil du unterwegs bist. Also nicht nur spielerisch unterwegs, das waren ja andere Zeiten. Und aber ja, das ist halt das Fußballerleben, das ist halt, da ist man nicht immer.
Dann, aber jetzt sind wir leider am Ende, aber schöne Worte. Am Ende vielen lieben Dank an Peter Backhol, auch an Ali Hoffmann und Jürgen Heil. Otto, danke dir und danke, dass Sie dabei waren. Schönen Abend noch und bis bald.